Guten Morgen, liebe Geschwister. So, ihr hört mich, ja? Ich muss nicht zu viel biegen. Wir predigen uns durch den Römerbrief und sind heute beim 4. Kapitel angekommen. Und so wie das ist, wenn man einen längeren Text in Etappen durcharbeitet, ist es immer gut zu fragen, was hat der Verfasser bisher gesagt, damit wir wissen können, ja, an was sagt er jetzt? Weil das, was er jetzt sagt, baut auf das auf, was er vorher gesagt hat. In dem Römerbrief entfaltet Paulus ein Argument. Er stellt etwas dar und das macht er schrittweise. Und daher würde ich gerne, bevor wir mit dem 4. Kapitel anfangen, kurz zusammenfassen, das, was Paulus bisher gesagt hat. Aber ich werde es mit meinen eigenen Worten machen. Ich werde diese Botschaft von Paulus versuchen, in ein besonderes Licht zu rücken, weil ich der Meinung bin, dass das uns hilft, die Breite und Tiefe dessen, was Gott tut und was Paulus bezeugt, zu verstehen. Es ist quasi das Ergebnis meines eigenen Ringen mit diesem Thema. Und ich hoffe auch, dass es uns hilft, dann auch das Thema zu verstehen, was Paulus im 4. Kapitel behandelt. Ob meine Gedanken heute ein bisschen ungewöhnlich wirken oder nicht, weiß ich nicht. Ich bitte euch einfach mitzudenken und am Ende euch zu fragen, hilft das uns jetzt, das Evangelium besser zu verstehen? Ich lese diese Botschaft von Paulus gewissermaßen als Alttestamentler. Das ist so mein Bereich, mein Fachbereich. Und ich lasse das mitwirken ich beziehe das mit ein in meine Berechnungen, während ich versuche, die Botschaft von Paulus zu verstehen. Also die Frage dann ist, was ist die Botschaft bis Kapitel 4? Was sagt Paulus? Also wir fangen mit den Worten von Paulus selbst an. Und gewissermaßen könnte man sagen, alles, was Paulus in Kapitel 1 bis 3 sagt, ist nur die Entfaltung dieser zwei Verse hier. Also er sagt im Kern hier alles aus, was er in den folgenden Kapiteln dann schrittweise entfaltet. Was sagt er? Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu glauben. Wie geschrieben steht, und hier zitierte das Alte Testament, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Wer aufgepasst hat in den letzten Wochen, wird vieles hier wieder erkennen. Kernbegriffe, Kraft zum Heil, Glauben, Gerechtigkeit. Was haben diese Worte auf sich? Wie verhalten sie sich zueinander? Wie haben wir sie zu verstehen? Wenn ich das versuche, jetzt ein bisschen zu runterbrechen auf seine Kernelemente, ich würde dann gerne folgende Punkte herausgreifen, um das anschaulicher zu machen, zu vereinfachen. Man könnte sagen, es gibt so 5 Elemente in diesem Bild hier. Erstens, es gibt sowas wie Heil. Heil. Zweitens, der Mensch will dieses Heil haben. Dieses Heil ist für die gesamte Menschheit. Die Menschheit braucht es. Drittens, Gott bietet der Menschheit dieses Heil an. Angebot. Und viertens, die Menschheit kann es empfangen, aber nur auf eine besondere Art und Weise. Nur durch Glauben. Das sind 4 Sachen, nicht 5, tut mir leid. 4 Sachen. Heil, wir brauchen es, wir wollen es, es wird uns angeboten, wir können es haben, dafür aber müssen wir es glauben. Das ist eine Möglichkeit, wie man diese Botschaft zusammenfassen könnte. Es ist aber eine sehr menschenzentrierte Art und Weise, diese Botschaft zu zusammenfassen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, ich bin vom Menschen ausgegangen. Der Mensch braucht was. Es gibt etwas für den Menschen. Der Mensch muss was tun, damit er dieses Ding, dieses Heil bekommen kann. Aber es gibt eine andere Seite, die man auch mitdenken muss. Es gibt auch eine göttliche Seite. Und ich würde gerne jetzt dieses Evangelium nochmal zusammenfassen, aber auf der anderen Seite, von Gottes Perspektive her. Es gibt Menschen, die Gott geschaffen hat, weil er sie haben wollte. Gott will in Beziehung zu diesen Menschen treten und ihnen Leben, Heil geben. Er bietet diesen Menschen dieses Leben kostenlos an, weil er sie liebt und will, dass sie leben. Damit sie es aber annehmen können, müssen sie sich zu ihm so verhalten, wie es richtig ist, nämlich als Menschen zu ihrem Gott, als Geschöpfe zu ihrem Schöpfer, als Kinder zu ihrem Vater. Sie müssen das sein, was sie sein müssen, um in diese Beziehung zu kommen und das Leben zu empfangen. Schwache, geschöpfliche Kinder, die mit offenen Händen Leben empfangen von ihrem Vater. Warum fasse ich das Evangelium so zusammen? Es rückt eine zentrale Dimension ins Vordergrund, nämlich das Heil ist aus biblischer Perspektive ein Beziehungsgeschehen. Es entsteht aus einer Beziehung und für eine Beziehung. Und da habe ich mir dieses Bild ausgesucht. Es gibt eine Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Und in dieser Beziehung ist Heil zu finden. Und die Beziehung ist der Weg zum Heil. Ich finde diese Dimension sehr wichtig, weil sie uns, wie gesagt, hilft, das Evangelium zu verstehen und weil sie uns auch hilft, Kapitel 4 zu verstehen. Das habe ich jetzt sehr minimalistisch dargestellt. Ich werde es gleich noch mehr entfalten und mit mehr Inhalt füllen. Aber ich wollte zumindest diese Dynamik auf seinen Grundelementen runterbrechen. In dieser Beziehung, das ist das Letzte, was ich sagen will, gilt es dann, dass jeder sich so benimmt, wie es sich ziemt. Und das werde ich jetzt heute entfalten, ist die Bedeutung von Gerechtigkeit. Gerecht ist, wer sich richtig in dieser Art von Beziehung benimmt. Das sind vielleicht fremde Gedanken. Hoffentlich werdet ihr im Laufe der Predigt sehen, das macht Sinn und das hilft. So, dann kommen wir zum vierten Kapitel. Wenden wir diese Paradigma an, um das zu verstehen, was hier in diesem Text steht. Also worum geht es grundsätzlich in diesem Kapitel? Die Elbefelder Übersetzung hat einen passenden Überschrift gefunden. Die haben es genannt, die Glaubensgerechtigkeit Abrahams. Und das ist das, worum es von Anfang bis Ende geht in diesen 25 Versen. Abraham und seine Glaubensgerechtigkeit. Abraham als Vorbild des Glaubens. Das ist das Thema dieses Kapitels. Wenn wir uns jetzt fragen, wie verhält sich dieses Thema zu dem Vorhergesagten in Kapitel 1 bis 3, ist die Antwort erstens, in diesem Kapitel sagt Paulus eigentlich nichts Neues. Also er fügt nichts hinzu. Es ist eine Wiederholung. Es ist aber eine Wiederholung am Beispiel von Abraham. Paulus wendet sich dem Alten Testament zu und sieht darin eine Veranschaulichung, eine Illustration seiner Lehre der Rechtfertigung des Glaubenden. Er sieht im Alten Testament mit anderen Worten ein Zeugnis des Evangeliums. Und daher wendet er sich an Abraham, so wie er im Genesis, im ersten Buch Mose dargestellt wird, um seinen Lesern deutlicher zu machen, was es bedeutet, aus dem Glauben gerettet zu werden oder gerechtfertigt zu werden. Diese alttestamentliche Geschichte veranschaulicht seine Lehre. Sie vertieft und erweitert seine Lehre. Und sie macht es uns zugänglicher. Das ist an sich, würde ich sagen, eine erstaunliche Tatsache, die wir vielleicht als Christen oft zu schnell vergessen. Es gibt oft auch unter Evangelikalen die Einstellung, dass das Alte Testament durch das Neue Testament überholt würde. Dass das alt ist und wir sollen es hinter uns lassen. Höchstens liest man drin negative Beispiele, wie man sich nicht verhalten soll. Und im Neuen Testament kriegen wir das andere, was wir tun sollen. So sah Paulus das nicht. Für Paulus ist Abraham ein Beispiel christlichen Glaubens. Am Beispiel von Abraham, so wie es der dargestellt wird in Kapiteln 12 bis 22 von Genesis, können wir heute 3000 Jahre später lernen, wie wir zu glauben haben, warum wir glauben sollen, wie wir glauben sollen. Und daher, wenn ich nichts anderes rüberkommt heute, würde ich gerne, dass zumindest das eine rüberkommt. Lest das Alte Testament als eine Quelle der Erkenntnis Christi. Paulus streift nur ein paar Themen aus diesen Kapiteln in Kapitel 4. Es gibt viel mehr, große Schätze. Lies das Alte Testament und entdeckt darin, was es bedeutet, so zu glauben, dass Gott dann sagt, du bist gerechtfertigt. Paulus wendet sich an Abraham, weil Abraham im Alten Testament eine prototypische Figur ist. Das heißt, er ist eine vorbildliche Figur. Und das heißt für Paulus, ich bin ein bisschen vorgesprungen. Also, Paulus redet über Abraham in Kapitel 4. Und er redet über zwei andere Dinge. Und die Frage der Predigt ist, wie kommen diese drei Dinge zusammen? Paulus wendet sich an Abraham, weil er ein Vorbild ist. Und am Beispiel von Abraham können wir sehen, wie Glaube und Rechtfertigung sich zueinander beziehen. Warum soll eigentlich Gott Glaube rechtfertigen? Was heißt es überhaupt, rechtfertigt zu werden? Am Beispiel von Abraham, sagt Paulus, können wir das sehen und verstehen. Und weil Abraham jetzt so vorbildlich ist, sagt Paulus sogar, dass Abraham der Vater aller Glaubenden ist. Er ist der Vater der Juden, die so glauben wie Abraham, und er ist der Vater der Nichtjuden, die auch so glauben wie Abraham. Das heißt, für Paulus ist wahre Glaube abrahamitischer Glaube, das sagt er nicht, das ist mein Begriff, aber ich würde mit zeigen, wahre Glaube ist etwas, was man am Beispiel von Abraham, so wie es in Genesis dargestellt wird, ablesen kann. Also, wollt ihr wissen, wie ihr zu glauben habt, dann sollen wir uns fragen, wie hat Abraham geglaubt? Ich will jetzt diesem Thema nähren, indem ich mehrere Fragen stelle und vielleicht im Vorweg auch sagen, meine Predigt heute ist keine exegetische Predigt. Ich werde jetzt nicht Kapitel 4 von Paulus Vers für Vers durcharbeiten. Das ist zu viel. Das sind 25 Versen. Es ist komplex. Er geht auf verschiedene Themen ein, setzt sich mit seinen Gegen auseinander. Ich werde heute mich nur auf das Hauptthema, den Hauptanliegen konzentrieren und behaupte, dass wenn ihr dann nach Hause geht und für euch Kapitel 4 durchlest, das, was ich heute gesagt habe, euch helfen werden, hoffe ich, das, was er in Kapitel 4 sagt, besser zu verstehen. Also ich will diesem Thema jetzt, dem Glauben Abrahams, annähern, indem ich eine Reihe von Fragen stelle. Ja, also richtig runterbrechen auf seine Kernelemente. Und die erste Frage ist, was bringt Abrahams Glaube? Warum sollte man glauben überhaupt wie Abraham? Was ist der Vorteil? Was ist der Nutzen davon? Und die Antwort von Paulus ist, wir sollen glauben, weil wir dadurch gerechtfertigt werden. Antwort, Rechtfertigung. Also es gibt zwei Sachen, Glaube, Rechtfertigung. Ne? Du glaubst, Rechtfertigung. Das ist was Gutes, wir wollen gerechtfertigt werden. Erstens sollen wir aber etwas nicht aus dem Blick verlieren. Der Glaube selbst bewirkt nicht die Rechtfertigung. Es ist nicht so, dass ich glaube und mein Glaube rechtfertigt mich. Es ist kein Automatismus. Es ist nicht so, dass ich den Glaubensknopf drücke und boom, dabei kommt Rechtfertigung raus. Sondern Gott rechtfertigt dich, wenn du glaubst. Die Quelle der Rechtfertigung ist Gott. Rechtfertigung ist ein Urteil, der Gott über dich ausspricht. Es ist eine persönliche Entscheidung, die er trifft in Bezug auf dich. Und das heißt, Rechtfertigung geschieht in Beziehung. Es gibt zwei Personen. Jeder tut was. Einer glaubt und der andere sagt, du bist gerechtfertigt. Einer tut eine Sache und im Gegenzug tut der andere was anderes als Antwort darauf. Rechtfertigung. Es gibt mit anderen Worten eine Gegenseitigkeit in dieser Beziehung. Zwei Partner. Und diese zwei Partner in dieser Beziehung haben jeweils eine Rolle. Und die Rolle, die sie zu erfüllen haben, entspricht ihrer Stellung in dieser besonderen Beziehung. Es gibt eine Rolle für Gott, als Gott. Und es gibt eine Rolle für den Menschen, als Mensch. Jetzt kommt die Frage, gut, schön, Gott rechtfertigt mich, aber was heißt es, gerechtfertigt zu werden? Das ist dann die nächste Frage. Was heißt es, gerechtfertigt zu werden? Ich habe schon gesagt, es ist ein Urteil, der Gott ausspricht. In Römer 4 sagt Paulus, er zitiert, sorry, erstes Zitat da oben, Paulus zitiert Genesis 15, wo es heißt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Das heißt, gerechtfertigt zu sein, heißt, dass Gott das, was du getan hast, als Gerechtigkeit betrachtet. Mit anderen Worten, um das platt auszudrücken, Gott sagt, du bist gerecht. Du bist richtig. Du hast das Richtige gemacht. Gut so. Du hast der Beziehung angemessen gehandelt. Das ist, was es bedeutet, von Gott als gerecht gesprochen zu werden. Möglicherweise ist diese Definition von Gerechtigkeit ungewöhnlich. Klaus Dieter hat letzte Woche in seiner Predigt darauf hingewiesen, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem normalen menschlichen oder westlichen Gerechtigkeitsbegriff und dem biblischen Gerechtigkeitsbegriff. Ich zitiere Klaus Dieter von letzter Woche. Gerechtigkeit ist kein abstrakter Maßstab. Sie ist nicht das unparteiische gleiche Rechtsmaß für jedes Individuum, sondern verbunden mit dem Gerechtigkeitsbegriff des Alten Testaments, was ein Beziehungsbegriff ist. Gerechtigkeit ist das rechte Handeln einer Person in Bezug auf die andere Person. Nur der Einzelne ist das Maß für das, was gerecht oder ungerecht ist. Sorry, nicht der Einzelne ist das Maß für das, was gerecht oder ungerecht ist, sondern die Gemeinschaft. Das, was gerecht ist, ist das, was der Beziehung angemessen ist. Und das heißt, um zu wissen, was gerecht ist, muss man wissen, was für eine Beziehung ist das. Ich habe unterschiedliche Beziehungen. Ich stehe in Beziehung zu meinen Kindern und mein gerechtes Verhalten meinen Kindern gegenüber ist anders als mein gerechtes Verhalten meiner Frau gegenüber oder meinen Freunden gegenüber oder meiner Arbeit gegenüber. Gerechtigkeit wird durch die Beziehung definiert, sodass man fragen muss, jetzt komme ich zu meiner Ergänzung unten, es ist die Art der Beziehung, die dafür entscheidend ist, was als gerecht zu betrachten ist. Das, was der Beziehung angemessen ist. Ich will es jetzt nochmal, es gibt noch viel mehr zu sagen, also wir werden jetzt nicht dabei bleiben, aber es ist ein Anfang. Ich will es jetzt sehr platt und einfach ausdrücken und letztendlich unzulänglich ausdrücken, aber das ist der erste Schritt. Stellen wir uns vor, der Mensch ist hier und Gott ist hier, die schauen sich an, Die stehen in einer Art von Beziehung. Wir haben eine Beziehung zueinander. Es ist eine Gott-Mensch-Beziehung. Das ist die Art der Beziehung. Und eine Gott-Mensch-Beziehung ist eine Beziehung, wo Gott Gott ist und der Mensch Mensch ist. Und das müssen sie wissen, weil daraus kann man ableiten, wie sie sich zueinander zu verhalten haben. Gott ist der Vater, der Mensch der Sohn. Gott ist der Geber, der Mensch der Empfänger. Schöpfer, Geschöpf und so weiter und so fort. Aber in diesem Bild jetzt stellen wir uns so vor, die Beziehung ist angespannt. Das möglicherweise stimmt was nicht. Und das Problem liegt daran, dass es sein könnte, dass ein Teil, ein Partner in dieser Beziehung, sich die Beziehung anders vorstellt und sich anders benehmen will, als das, was angemessen ist. Zum Beispiel, der Sohn sagt, nee, ich will der Vater sein. Ich will der Chef sein. Ich will bestimmen. Wenn ein Partner in dieser konkreten Beziehung so denkt, ist die Beziehung nicht möglich. Und er kann nicht als gerecht betrachtet werden. Gott kann das nicht gerechtfertigen. Nun, wir werden sehen, bei Abraham war das nicht der Fall. Abraham hat richtig gehandelt. Er hat geglaubt. Und Gott sagt, gerecht. Da können wir auch einmal innehalten und die Gewichtigkeit in diesem Urteil einfach wirken lassen. Stellt euch vor, der Schöpfer des Universums, der für jede Atom in deinem Körper zuständig ist, der das Atem fließen lässt in deinen Lungen, der für alles zuständig ist, sagst du, du bist gut. Du bist richtig. Dich nehme ich an. Ich gerechtfertige dich. Das ist ein ziemlich krasser Gedanke. Ich glaube, dieser Gedanke entspricht der Sehnsucht vieler Menschen. Ich frage mich, wie viele Christen kennen die Theorie, aber haben das Urteil noch nicht richtig wirken lassen. Es ist schon was Großartiges. Aber jetzt gehen wir weiter und stellen eine weitere Frage. Wenn es so ist, dass ich glauben muss, damit die Beziehung richtig ist, dann es wäre gut zu wissen, was Glauben bedeutet. Ja, also wenn ich glauben soll, was heißt denn Glauben? Also nächste Frage. Nach welcher Art von Glauben sucht denn Gott? Weil Glauben kann man unterschiedlich auffassen. Der Wort Glaube wird in unserer Kultur oft verwendet, auch mit unterschiedlichen Bedeutungen. Es gibt so der spirituelle Begriff von Glauben. Jemand, der gläubig ist, ist jemand mit einer spirituellen Veranlagung, ein Sinn für das Transzendentale, ein Gespür für das Ultimative, eine Sehnsucht nach einer Begegnung mit der Quelle des Seins. Ist das, was Glaube bedeutet hier? Ist das der Glaube, nach dem Gott sucht, Menschen mit dieser Veranlagung, dieses Gefühl, diese Sehnsucht? Das Wort Glaube wird auch in einem eher dogmatischen Sinne benutzt oder als eine Bezeichnung für ein Lehrsystem. Es gibt der christliche Glaube, der islamische Glaube, der buddhistische Glaube. Und gläubige Menschen sind Menschen, die diesem Glaubenssystem sich angeschlossen haben oder in der Tradition aufgewachsen sind. Ist das der Glaube, wonach Gott sucht? Ist das der Glaube, der Abraham verkörpert? Wer von der Bibel ausgeht, und vom Genesis bis zum Offenbarung ist die Antwort eindeutig nein. Gott in der Bibel ist kein passiv wartender Gott, der in den himmlischen Höhen auf uns wartet, bis wir ihn entdecken. Er ist kein Geist, den wir mit unseren spirituellen Kapazitäten entdecken können, wenn wir genug meditieren oder uns für ihn öffnen. Gott ist auch keine logische Möglichkeit, die wir durch Gedanken erschließen können, wenn wir uns einfach hinsetzen und genug Gedankenarbeit leisten. Oder wenn wir zufällig in der richtigen Tradition uns befinden. Die Bibel sagt, dass Gott verborgen ist. Der ist uns überhaupt nicht zugänglich. Es heißt in der Bibel, dass Gott in der Finsternis wohnt. Im Psalm 18 lesen wir, dass Gott Finsternis zu seinem Besteck macht. Zu seiner Hütte rings um sich her, wasserdunkel, dichtes Gewölk. Du kannst dich nicht zu Gott finden, auch nicht durch Glauben. Du kannst dich nicht zum Gott hinglauben. Du kannst dich nicht bemühen, ich werde jetzt glauben und dann werde ich jetzt in meinem Glauben Gott begegnen. Du kannst es von dir aus gar nicht machen. In der Bibel ist das Gegenteil der Fall. Gott tritt aus der Finsternis heraus und bricht in dein Leben hinein, als ein Außenseiter, der an die Tür klopft und sagt, hallo. Du sagst, oh, hallo. Gott kommt in dein Leben hinein. Er macht sich auf dem Weg zu dir, sucht dich. Und nur wenn er dich gefunden hat, bist du überhaupt in der Lage, auf ihn zu reagieren. Und daher ist dieses Bild, was ich gerade eben benutzt habe, nicht zulänglich. Es ist eigentlich nicht so, dass Gott hier steht und der Mensch hier steht und sie schauen sich an und Gott fragt sich, ist die Beziehung in Ordnung, sondern ein besseres Bild wäre, der Mensch schaut Fernsehen und stoppt sein Gesicht voll mit Popcorn und plötzlich, bing dong, Tür klingelt, Gott macht die Tür auf und sagt, hey du. Und er dreht sich um und sagt, oh, hallo. Das wäre ein angemessenes Bild. Überhaupt nicht geistlich und spirituell. Ein Mensch, der einfach was anderes macht. Abraham war ein Heide, der unter Heiden gewohnt hat, bis Gott gekommen ist und an die Tür geklopft hat und ihn angeredet hat. Also mit anderen Worten, nur wenn dich Gott zuerst anredet, bist du überhaupt in der Lage zu glauben. Dein Glaube ist von der Anrede Gottes, die dein Glauben vorausgeht, abhängig ist. Also wenn du hier sitzt und sagst, ja, ich glaube an Gott, aber du hast seine persönliche Anrede noch nicht gehört, dann sollst du dich fragen, ob du den wahren Gott wirklich kennst. Weil der wahre Gott ist ein Gott, der redet und kommt und dich persönlich anspricht. Nur ein Glaube, die als Antwort auf Gottes Anrede, ist der Art von Glaube, der zur Rechtfertigung führt. Wo Gott sagt, das ist richtig. Jede andere Art von Glaube ist der Beziehung nicht angemessen, weil in dieser Beziehung ist Gott der Initiator. Wie heißt das auf Deutsch? Gott nimmt die Initiative. Auf Englisch ist es Initiative, auf Englisch ist das gleiche Wort. Das sehen wir in Genesis 12,1. Die erste Erzählung von Abraham in der Bibel fängt so an. Und der Herr sprach zu Abraham. Und hier habe ich das Bild wieder. Gott sagt was und Abraham antwortet darauf. Glaube ist immer eine Antwort auf ein vorheriges Wort Gottes. Das dann bringt eine nächste Frage. Also wenn abrahamitischer Glaube, der wahre Glaube, der zur Rechtfertigung führt, das heißt der Glaube, wo Gott sagen kann, das ist richtig, eine Antwort sein muss auf ein göttliches Wort, dann müssen wir verstehen, was das Wort ist. Weil Gott nicht einfach so redet, der plappert nicht vor sich hin und ich muss irgendetwas wahrnehmen und jetzt habe ich was gehört, jetzt glaube ich irgendwie und bin ich gerechtfertigt. Gott sagt etwas Konkretes. Es hat Inhalt. Und wahre Glaube ist ein Glaube in Bezug auf den Inhalt des Redens Gottes. Gott ist nicht stumm. Er gibt sich durch sein Wort zu erkennen. Seine Worte sind hörbar und in jede Sprache übersetzbar. Du musst kein Hebräisch lernen oder Griechisch, um Gottes Anrede zu hören und zu verstehen. Also jetzt, dann kommen wir zur nächsten Frage. Was ist Gottes Wort an Abraham? Es ist entscheidend. Nun, was sagt Gott an Abraham? Also Gott sagt viele Sachen eigentlich zu Abraham. Er spricht relativ viel mit ihm in den 13 Kapiteln von Genesis. Aber in diesem vielen Reden gibt es ein Muster. Er sagt eigentlich immer wieder dasselbe, nur mit unterschiedlichen Worten. So in einem Text zum Beispiel sagt er, ich werde dir ein Land geben. In einem anderen Text sagt er, ich werde dir viel Nachkommen geben. Ich werde dich segnen. Ich werde dich schützen. Ich werde dich begleiten. Ich werde dir einen Sohn schenken. Er sagt viele Sachen, aber dahinter steckt eigentlich eines. Gott verspricht Abraham Segen. Und er verspricht Abraham Segen so, dass Abraham sich entscheiden muss, ob er das glaubt oder nicht. Also Paulus, sorry, in Kapitel 4 benutzt sogar einen anderen Begriff. Er sagt, dass Gott Abraham versprochen hat, dass er der Welterbe sein werde. Wer würde nicht gerne die Welt erben? Alles haben, was dieses Leben anzubieten hat. Daher, ich würde mit meinen Worten jetzt platt zusammenfassen, das, was Gott tut, ist, er verspricht Abraham Leben in der Fülle. Und dieses Leben, was ist Leben in der Fülle, das kann man dann mit unterschiedlichen Begriffen beschreiben. Und nochmal, jetzt will ich, das ist so meine Version. Es ist nicht nur so, dass Gott klopft wie du und sagt, hey du Abraham, und Abraham sagt, hello, sondern er sagt, hey du Abraham, und dann fährt er fort. Und was sagt er jetzt mit meinen platten Worten? Ich weiß, ich muss das von hier lesen, ich weiß, hey du Abraham, ich weiß, dass du das Leben wirklich in Fülle leben willst, aber du musst erkennen, dass du das nicht aus eigener Kraft schaffen kannst. Schau, ich werde es dir geben, denn nur ich bin dazu in der Lage, aber du musst mir vertrauen, dass ich das auch tun kann und werde und im Vertrauen dich mit mir auf dem Weg geben. Das ist so eine grobe Zusammenfassung dessen, was Gott an Abraham sagte. Es gibt in diesem Reden dann zwei Elemente. Und das erste ist, hier ist der Text mit Abraham, das ist ein Zitat Römer 14. Abraham und seiner Nachkommenschaft wurde die Verheißung zuteil, dass er der Welterbe sein sollte. Und seine Nachkommenschaft, das gilt auch für alle, die nach ihm kommen, auch, die seinen Glauben haben. Und der erste Teil, es gibt Verheißung. Verheißung spielt in Römer 4 eine große Rolle. Und es spielt im Genesis als Ganze eine zentrale Rolle. Gottes Wort, was er mit Abraham redet, ist zuerst Verheißung des Lebens. Und es ist Lebens in der Fülle. Und das bedeutet eine Qualität von Leben, das er noch nicht hat. Verheißung bezieht sich immer auf die Zukunft. Das heißt, er verspricht, dass etwas kommen wird, das noch nicht da ist. Abraham hat noch keine Kinder, hat noch kein Land, ist noch nicht der Welterbe. Aber Gott sagt, ich werde es machen. Auch wenn du es jetzt nicht sehen kannst. Ja, sogar, nicht nur kann Abraham es nicht sehen, das gehört dazu. Das, was Gott verspricht, ist beinahe unmöglich. Die Frau von Abraham war viel zu alt, um Kinder zu bekommen. Sie war eigentlich völlig, wie heißt das auf Deutsch? Barren auf Englisch, also nicht fähig, Kinder zu gebären. Abraham war zu alt, um Kinder zu gebären. Wie soll ein Mann mit seiner Familie ein ganzes Land erben? Die Verheißung ist eigentlich überraschend. Es ist schön, man will es haben. Es spricht eigentlich den tiefsten Sehnsucht in unserem Herzen drin. Jeder will es eigentlich haben. Zumindest jeder, der sich noch nicht so abgehärtet hat, dass er sich quasi fatalistisch mit seinem Schicksal abgefunden hat, sondern jeder wie ein Kind, der sagt, eigentlich würde ich auch gerne richtig leben. Aber wenn man nach außen schaut, ist das unmöglich. Wie soll das denn geschehen? Und gerade weil das so unmöglich ist, hat das Wort Gottes an Abraham ein zweites Element. Die Aufforderung, diese Verheißung zu glauben. Also was ist Glauben Abrahams? Glauben Abrahams ist die Entscheidung, oder wie auch immer es nennen will, der Vollzug oder der Tatsache, dass er sagt, ja zu der Verheißung, das willst du machen. Auch wenn ich es nicht sehen kann, auch wenn es völlig unmöglich ist, du Gott kannst das, das glaube ich. Und da schwingt ein zweites mit, und das muss man mitdenken, ganz zentral. Du kannst es machen, weil es für mich unmöglich ist. Ich schaffe das nicht. Wir haben ein Leben lang versucht, Kinder zu kriegen, die kommen nicht. Wir können das nicht. Wir können das Land nicht einnehmen. Wir können die Welt nicht erben. Ich bin schwach, aber du bist stark. Ich bin Geschöpf, aber du bist Schöpfer. Ich bin der Sohn, du bist mein Vater. Dieser Glaube ist abrahamitischer Glaube. Dieser Glaube bekommt von Gott dem Siegel gerechtfertigt. Das ist richtig. Das suche ich. Gott sucht nicht einen Mensch, der versucht, sich zu ihm hinzuglauben. Er sucht einen Mensch, der seiner Verheißung glaubt, die er ausspricht. Und der Mensch annimmt, wissend, dass nur Gott diese Verheißung erfüllen kann. Diese Unmöglichkeit unterstreicht auch Paulus, also Genesis sowieso, aber auch Paulus sieht das und unterstreicht das. Und dieses Glauben an Gottes Schöpfermacht, seiner schöpferischen Möglichkeiten angesichts menschlicher Unmöglichkeiten, kennzeichnet sowohl die Verheißung, die gemacht wird trotz der Unmöglichkeit, und der Glaube, der darauf reagiert. Hier jetzt ein Zitat von Paulus. Paulus macht das fest an ein Beispiel. Aber wer die ganze Geschichte liest, sieht das überall. Und die Beispiele hier ist die Verheißung eines Sohnes, nämlich der erste Sohn, das ist Isaac geworden. Und es heißt hier, Paulus, Zitat, nicht schwach im Glauben sah Abraham seinen eigenen schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibes der Sarah, und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, Glauben an der Verheißung, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Das ist der Art von Glauben, den Gott sucht bei den Menschen. Und dieser Glaube ist unmöglich, ohne dass man zuerst ein Wort hört, der dir das Unmögliche verspricht. Paulus führt fort mit in Vers 17, er kennzeichnet diese Qualität von Glauben. Es ist ein Glauben an den Gott, der die Toten lebendig macht. Auch eine Unmöglichkeit. Und das Nichtseiende ruft, als wenn es da wäre. Das ist eigentlich nicht möglich. Du kannst Nichtseiende rufen. Aber Gott ruft das Nichtseiende und dann wird's. Hier ist Bezug auf Genesis 1. Gott spricht sein Wort, aus dem Nichts kommt was. Das ist die Haltung des Menschen, die der besonderen, konkreten Beziehung zwischen Mensch und Gott angemessen ist. Wenn du das tust, sagt Gott, das ist richtig, das ist gerecht. Und jetzt noch eine letzte Frage. Das ist die letzte Frage. Warum tut Gott das? Paulus gibt eine Antwort hier in diesem Text, zumindest eine Antwort, weil es Gott der Ehre gibt. Und Gott der Ehre geben heißt nur, Gott das anzuerkennen, was er ist. In einer Beziehung ist es gut, wenn jeder der anderen das anerkennt, was ihm zusteht. Gott ist der Schöpfer, der mögliche Möglichkeiten schaffen kann in angesichts Unmöglichkeiten, und zwar zum Guten derjenigen, die er liebt. Also wie Paulus das hier ausdrückt, er sagt, Abraham zweifelte nicht durch Unglauben, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Vers 21. Und er war völlig gewiss, dass er, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Gott kann das, weil Gott Gott ist. Das ist das, was Gott tut. Er spricht Verheißungen an Menschen und er sucht Menschen, die angemessen darauf reagieren, nämlich im Glauben. Dadurch entstehen Menschen, die dann gerechtfertigt werden. Und mit Gott gerechtfertigt zu sein, heißt, mit Gott zusammen zu leben. Dadurch entsteht ein Volk, eine Gemeinschaft. Sie fing an mit Abraham und sie geht heute noch weiter. Und derselbe Gott wirkt auch heute auf derselben Art und Weise. Er spricht noch heute dasselbe Wort. Er redet und vielleicht redet er jetzt durch mich. Ich würde gerne diese Botschaft, diese Verheißung nochmal formulieren und auf euch wirken lassen. Und ich werde dabei meine eigene Zusammenfassung der Worte von Abraham benutzen. Hey du, der da sitzt. Ich weiß, dass du das Leben wirklich in Fülle leben willst, aber du musst erkennen, dass du das nicht aus eigener Kraft schaffen kannst. Schau, ich werde es dir geben, denn nur ich bin dazu in der Lage. In Jesus habe ich dieses Leben für dich durch seinen Tod und seine Auferstehung schon errungen. Aber du musst mir vertrauen, dass ich das auch tun kann und werde. und im Vertrauen dich mit mir auf dem Weg machen. Möge der Herr uns allen den Glauben schenken, den Abraham hatte. Amen.